Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Ich sitze hier gerade am deutschen Standort von Open Doors, dem sogenannten Hoffnungszentrum. Ich persönlich liebe diesen Namen, weil die Hoffnung in Jesus ein zentraler Punkt unserer Arbeit für die verfolgten Christen ist. Aber der Name hat einen ganz besonderen Ursprung, denn zuallererst trat der Name Center of Hope oder auch Zentrum der Hoffnung im Nahen Osten auf. Was genau es mit diesen Zentren der Hoffnung auf sich hat, wird mir Kala, eine Partnerin von Open Doors, berichten. Hallo Kala, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Kala, was hat es mit den Zentren der Hoffnung im Nahen Osten auf sich?
Um es ganz einfach auszudrücken, geht es darum, dass Jesus Christus durch die Kirche ein Zentrum der Hoffnung in unserer Gesellschaft ist. Das ist also die Vision, der wir nachgehen wollen, zusammen mit jeder Kirche, mit der wir arbeiten, und mit jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Wenn wir also von einem Zentrum der Hoffnung sprechen, dann meinen wir damit alle Kirchen, insbesondere die Ortsgemeinden. Aber es gibt einige Kirchen, die diese Vision sehr deutlich artikulieren oder zeigen. Also im Grunde ist die Kirche das Zentrum der Hoffnung.
Über welche Region sprechen wir genau?
Es geht vor allem um den Nahen Osten und Nordafrika. Die Vision begann hauptsächlich im Irak und in Syrien. Hier haben wir angefangen, den Begriff Zentrum der Hoffnung zu verwenden.
Wie hat das Ganze denn angefangen?
In Syrien und im Irak haben viele Kirchen eine sehr aktive Rolle bei der Unterstützung aller Syrer übernommen, als der Bürgerkrieg dort begann. Im Irak konnten wir sehen, wie die Kirchen die Vertriebenen beherbergten, als der IS kam und durch das Land fegte. Und so haben wir unter diesen wirklich extremen Umständen und in sehr intensiver Verfolgung gesehen, wie die Kirche in der Gesellschaft Licht und Hoffnung sein konnte. So fingen wir an, den Begriff Zentren der Hoffnung zu verwenden, weil wir sahen, dass die Kirche den Christen dient, also den Menschen, die schon immer Teil der Kirche waren, aber auch, dass sie ein Licht für andere sein konnten. Die Idee ist also, dass die Kirche ihren Mitgliedern dient, aber auch über ihre Grenzen hinausgeht und der ganzen Gesellschaft dient.
Du hast gerade erwähnt, dass die Verfolgung damals sehr stark war. Wie sah die Verfolgung damals aus und hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert?
Wir sprechen von den Jahren 2011 bis 2014, als der syrische Bürgerkrieg begann und der IS große Teile des Irak einnahm. Darum sah die Verfolgung zu diesem Zeitpunkt ganz anders aus. Es gab eine Menge gezielter Angriffe auf Christen. Es wurden ganze christliche Gemeinschaften vertrieben. Der Krieg in Syrien dauert nun schon sehr lange an. Es ist nicht so, dass jetzt völliger Frieden herrscht, aber es hat jetzt eine etwas andere Dynamik angenommen. Und viele Menschen sind ins Land zurückgekehrt. Dasselbe beobachten wir auch im Irak. Viele der vertriebenen Gemeinschaften sind jetzt, 10 Jahre später, wieder in ihre Häuser zurückgekehrt und bauen nun ihre Gemeinschaften wieder auf. Die Art der Verfolgung sieht überall in der Region anders aus. Da ich vor allem mit jungen Menschen arbeite, habe ich vielleicht auch eine etwas andere Perspektive auf die Situation. Aber ich denke, wenn man versteht, wie die Situation der jungen Menschen ist, dann hilft uns das auch zu verstehen, wie es für den Rest der Gesellschaft aussieht. Als ich vor etwa 5 Jahren anfing, mich damit zu beschäftigen, wie junge Menschen im Nahen Osten Verfolgung erleben, fiel mir auf, dass wir bei Verfolgung immer nur an das dachten, was den Leitern und Erwachsenen in der Gemeinschaft widerfährt. Aber wir dachten auch, dass diese Verfolgung, die wir bei Erwachsenen beobachteten, nicht einfach aus dem Nichts kommen konnte. Es muss also etwas geben, das es auslöst. Wir stellten dann fest, dass die Verfolgung das Leben eines Christen im Grunde von der Geburt bis zum Tod hin beeinflusst. Es prägt ihre Erfahrungen in der Welt, die Möglichkeiten, die sie haben, die Art und Weise, wie sie Einfluss auf ihr Umfeld nehmen können. Und hinzu kommt, dass man als Christ in fast der gesamten Region eine Minderheit ist. Und das prägt einen großen Teil der Erfahrungen, die sie im Leben machen. Es geht um die Möglichkeiten, die man hat, und darum, wie man mit der Gesellschaft interagiert. Die Art und Weise, wie viele Jugendliche Verfolgung erleben, kann von Land zu Land sehr unterschiedlich aussehen. Aber für viele von ihnen bedeutet es eine gewisse Distanz zur Gesellschaft. Die Gesellschaft will sich nicht zu sehr mit ihnen auseinandersetzen. Das Bildungssystem ist ein großes Thema und wir können in so ziemlich jedem Land in der Region eine Art von Mobbing oder Schwierigkeiten in der Bildung für junge Christen sehen. Es kann zum Beispiel sein, dass ihre Noten automatisch schlechter ausfallen, nur weil sie Christen sind. Oder dass ihre Noten davon abhängen, ob sie den Koran auswendig können. Oder dass die Lehrer Christen automatisch schlechtere Noten geben. Oder dass sie in bestimmten Klassen sagen, du musst das Schulgelände putzen oder du musst vor dem Klassenraum sitzen. Das passiert oft im Islamunterricht, im religiösen Unterricht. Aber die Schüler sind trotzdem von den Noten abhängig und das bedeutet im Grunde, dass sie in der Zukunft geringere Chancen haben. Und das ist nur ein Beispiel für Verfolgung. Es gibt viele verschiedene Dinge, die das Leben junger Menschen schwer machen und sie daran hindern, die gleichen Chancen zu haben wie die Mehrheitsgesellschaft und den gleichen Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Es ist fast so, als würde man sagen, okay, ihr als christliche Minderheit müsst in eurer Ecke bleiben und euch im Grunde aus der Gesellschaft heraushalten. Und mit dieser Botschaft schon von klein auf aufzuwachsen, bedeutet meist, auch als Erwachsener andere Formen der Verfolgung zu erleben. Wenn die christliche Gemeinschaft weniger gebildet ist oder nicht die gleichen Bildungschancen hat, bedeutet das oft, dass sie an bestimmten Orten wirtschaftlich weniger stark und außerdem isolierter ist. Das bedeutet, dass es für die Mehrheit oder für diejenigen, die Christen verfolgen wollen, viel einfacher ist, dies zu tun, weil damit eine Art Plattform geschaffen wird, auf der jederzeit etwas passieren kann. Und das bedeutet auch, dass Minderheiten oft diejenigen sind, die besonders unter Instabilität, Krieg und dergleichen leiden. In anderen Fällen sehen wir auch sehr extreme Verfolgung, die sehr offensichtlich und in gewisser Weise leichter zu erkennen ist. So sehen wir zum Beispiel, wie Kirchen geschlossen werden. Das ist besonders in Nordafrika der Fall. Oder wir sehen, wie Pastoren und Christen zum Beispiel im Iran kontinuierlich verhaftet werden. Das sind also die ganz offensichtlichen Arten der Verfolgung. Aber wir sehen auch, dass es in anderen Teilen der Region, sogar noch vor diesem Extrem, Barrieren gibt, die im Laufe des Lebens entstehen können. Es ist schwer, das für eine ganze Region zu erklären.
Ja, es sind ja so viele Länder in der Region, die alle mit ihren eigenen Herausforderungen und mit ihrer eigenen Kultur und Ideen kommen. Aber du hast uns einen sehr guten Überblick gegeben. Vielen Dank. Hat sich denn mit der Veränderung in der Art und Weise der Verfolgung auch die Vision der Zentren der Hoffnung verändert?
Vielleicht kann ich es durch ein Beispiel, durch eine meiner Lieblingsgeschichten verdeutlichen. Vor 2014 gab es im Irak zwar eine Kirche, aber man schenkte ihnen in gewisser Weise keine Aufmerksamkeit. Die Menschen gingen also in den Gottesdienst und das war es dann auch schon. Als dann aber der IS kam und alle fliehen mussten, wurden sie in einen anderen Teil des Landes vertrieben. Und plötzlich war es für die Kirche nicht mehr möglich, einfach so weiterzumachen, wie sie es bisher immer getan hatte. Der Priester ermutigte die jungen Menschen und sie taten sich zusammen, bildeten eine Gruppe und fragten sich, was brauchen wir? Und so bildeten sie diese Gruppe, die sich zunächst selbst während dieser sehr intensiven Zeit der Verfolgung unterstützte. Sie lebten in der Kirche und es war eine schreckliche, schreckliche Zeit der Unsicherheit. Aber dann bemerkten diese jungen Leute, dass es in der Gemeinde Kinder gab, die nichts zu tun hatten. Also fingen die Jugendlichen an, Aktivitäten für die Kinder zu organisieren. Und dann bemerkten sie, dass es in der Gemeinde viele kranke Menschen gab, die nicht selbstständig gehen konnten. Und so begannen sie, die Kranken zu besuchen. Und schließlich wurde die Jugendgruppe zu einer inspirierenden Gruppe an Leiterpersönlichkeiten in der Gemeinde. Und das ist im Nahen Osten eine große Sache, da Jugendliche eigentlich nicht als Führungspersönlichkeiten angesehen werden. Junge Menschen werden dort quasi als halbe Menschen definiert. Und darum war es wirklich erstaunlich, dass diese jungen Leute zu angesehenen Leitern wurden. Und so fanden sie für den Dienst, den sie während der Vertreibung für die Menschen organisiert und geleistet haben, Anerkennung. Als dann der IS an Boden verlor, besiegt wurde und die Dörfer verließ, kehrte die Kirche in die Orte zurück, aus denen sie vertrieben worden war. Und es stand die Frage im Raum, ob die Dinge wieder so werden würden, wie sie vorher waren. Doch die Gruppe setzte ihren Dienst auch weiterhin fort. Und so werden sie jetzt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche als Leiter angesehen, die die Gesellschaft auf erstaunliche Weise beeinflussen. Ich denke, das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Kirche als Zentrum der Hoffnung helfen konnte. Sie half den Jugendlichen nicht nur dabei, sich nicht unterkriegen zu lassen und den Druck, unter dem sie standen, zu überwinden, sondern die Kirche befähigte sie und gab ihnen die Mittel an die Hand, um in der Gesellschaft einen Wandel herbeizuführen. Ich erinnere mich an ein Zitat von einem der Muslime in Syrien während des Höhepunkts des Krieges. Die Kirche leistete eine Menge an Hilfsarbeit und verteilte Lebensmittel und andere lebenswichtige Dinge. Und ich glaube, er sagte etwas wie, im Himmel haben wir Gott, aber auf der Erde haben wir die Christen. Und das finde ich wirklich toll, denn das ist für mich so ein Zeugnis dafür, was passiert, wenn die Kirche ein Zentrum der Hoffnung ist. Die Menschen sehen Jesus. Die Menschen sehen die Hände und Füße von Jesus. Ihr habt sicherlich auch das Erdbeben in Syrien zu Beginn des letzten Jahres mitbekommen. Und die Menschen suchten Schutz in der Kirche. Es wurde nicht einmal in Frage gestellt, ob die Kirche ein sicherer Ort sein würde. Es war immer so, dass jeder willkommen war. Es war immer ein sicherer Raum für die Gemeinschaft. Und das fand ich wirklich erstaunlich, denn das, was in einer Zeit intensiver Verfolgung begonnen hat, hat sich auch in einer anderen Situation als Segen erwiesen. Die Verfolgung ist nicht verschwunden, aber die Krise hat sich weiterentwickelt und sieht nun ein bisschen anders aus als zu Beginn. Für mich war das eine wirklich ermutigende Sache. Diese beiden Geschichten sind Beispiele dafür, dass ein Zentrum der Hoffnung in einer Krise eine gewisse Berufung hat und eine erstaunliche Rolle spielen kann, die aber auch nach der Krise nicht aufhört. Und wir haben immer noch diese Rolle, die Gesellschaft zu beeinflussen und Transformation durch Jesus in die Gesellschaft zu bringen.
I hope that sort of is an okay sort of summary in a way of story of how this works.
Das ist so ermutigend zu hören. Vielen Dank für dieses Beispiel. Auch wenn man nicht überall mit denselben Problemen zu kämpfen hat, so sind die Kirchen doch in vielen Teilen der Welt ein echter Zufluchtsort und ein Ort der Hoffnung.
Ja, absolut. Und das ist die Sache mit den Zentren der Hoffnung. Es fühlt sich seltsam an, zu sagen, dass die Kirchen, mit denen wir zusammenarbeiten, Zentren der Hoffnung sind. Denn eigentlich sind es alle Kirchen auf der ganzen Welt. Das ist das, wozu Jesus uns aufruft. Er ruft die Kirche dazu auf, sowohl ein Ort der Sicherheit und der Zuflucht für die Mitglieder zu sein, als auch etwas, das die Gesellschaft verändert und etwas, das die Gesellschaft beeinflusst.
Du hast nun sehr deutlich gemacht, wieso diese Region Hoffnung braucht und uns auch schon ein Beispiel dafür gegeben. Aber nimm uns doch noch ein bisschen mehr rein. Was genau tun die Kirchen, die Zentren der Hoffnung, um zu helfen und um Hoffnung zu verbreiten?
Wir hoffen, dass die Rolle der Kirche darin besteht, die Hoffnung Christi für alle zu verkörpern. Also sowohl für die Christen, die unter Druck stehen und mit Verfolgung konfrontiert sind, Christen, die Gottes Hoffnung und Heilung erfahren müssen, als auch um ein Licht für diejenigen zu sein, die kein Teil der Kirche sind. Denn es war nie die Berufung der Kirche, nur innerhalb ihrer Mauern zu bleiben. Es ist die Berufung der Kirche, Salz zu sein, Licht in der Welt zu sein und die Hoffnung Jesu in die Welt zu tragen. Und das sieht an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich aus. In einigen Gegenden ist es besonders wichtig, dass es Gemeinschaftsbibliotheken gibt, die dem ganzen Ort zur Verfügung stehen. Und an einigen Orten ist es so, dass die Vertriebenen in ihrer besonderen Situation beherbergt werden, wie zum Beispiel in Gaza. Das können wir auch jetzt gerade beobachten, dass die Kirche ein Ort ist, an dem die Menschen Schutz suchen können, während überall in Gaza Bomben explodieren. Wir untersuchen auch, wie es an Orten wie Nordafrika oder dem Iran aussehen kann, wo der Druck von außen viel größer ist und die Kirche sehr heimlich im Untergrund arbeiten muss. Wie könnte es aussehen, wenn wir die Gesellschaft dort verändern würden? Bisher konnten wir beobachten, dass das auch tatsächlich durch einzelne Christen oder christliche Gemeinschaften geschieht. Denn die Kirche besteht aus den Christen selbst. Sie sind also die Hoffnungsträger in ihrer Gemeinschaft, wo auch immer sie sich befinden.
Welche Rolle spielt Open Doors bei alledem?
Es wird alles über unsere lokalen Partner abgewickelt. Das sind also Kirchen, mit denen wir in Verbindung stehen, mit denen unsere Länderteams in Verbindung stehen, mit denen unsere lokalen Partner in Verbindung stehen. Viele der Zentren der Hoffnung sind im Grunde die Kirchen, mit denen wir als Dienst und als Organisation am meisten verbunden sind. Wir führen viele Programme, viele Schulungen und viele verschiedene Projekte mit ihnen durch. Einige der Zentren der Hoffnung haben ihr Hauptaugenmerk auf der Jüngerschaft. Sie bringen auf diese Weise Gruppen zusammen und schaffen sichere Orte. Es gibt auch eine ganze Reihe verschiedener Kurse zum Thema Verfolgungsbewusstsein und Vorbereitung auf Verfolgung. Es gibt auch einen Kurs zum Thema Nachfolge. Es gibt viele Arten von Schulungen für junge Leute, Frauen, Männer, für verschiedene Gruppen in der Kirche. Es gibt Beispiele, in denen einige Zentren der Hoffnung Beratungszentren für diejenigen in der Gemeinschaft sind, die ein schweres Trauma erlebt haben oder in irgendeiner Weise psychische Bedürfnisse haben. Andere wiederum besuchen vorrangig kranke Mitglieder in der Gemeinde. Es sieht an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich aus, denn es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir versuchen sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen.
Ja, das ist so wichtig. Carla, zum Schluss möchte ich dich noch bitten, ein paar Gebetsanliegen mit uns zu teilen, damit wir die Vision der Zentren der Hoffnung auch im Gebet mit unterstützen können.
Ja, ich denke, wir sollten für die Kirchen, für die Zentren der Hoffnung beten, dass sie tatsächlich in ihrer Fähigkeit wachsen, einander zu dienen und zu unterstützen und sich um die Mitglieder zu kümmern. Und wir sollten dafür beten, dass Gott den Leitern und Mitgliedern der Kirche in der aktuellen Krise in der Region und in dem Kontext der Verfolgung viel Weisheit gibt, wie sie einander unterstützen können. Und wie sie füreinander ein sicherer Ort sein und die Gemeinschaft segnen können. Dass die Kirche in diesem Sinne ihre prophetische Stimme in der Gesellschaft beibehält, ganz gleich, was passiert. Und bitte betet vor allem auch für die Levante-Region im Nahen Osten, für Syrien, Libanon, Palästina, Israel und so weiter. Ich denke, es gibt im Moment viele Dinge, für die man beten kann. Aber wir beten vor allem um Gottes Frieden und Gottes Weisheit in dieser Zeit. Und für all diejenigen, die sich im Moment ziemlich ängstlich fühlen, beten wir um Gottes Trost. Eines der Themen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, ist die Tatsache, dass es für Christen manchmal schwer ist, sich zugehörig zu fühlen, dass sie eine Minderheit in der Gesellschaft sind. Und das ist ein weiteres Anliegen, dass wir Weisheit haben in Bezug auf all diejenigen im Nahen Osten, die mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu der Region kämpfen, dass sie tatsächlich sehen, wer sie in Jesus sind und dass sie eine wunderbare Bestimmung durch ihn spüren.
Vielen, vielen Dank. Das werden wir mit in unsere Gebete aufnehmen.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugeschaltet habt und euch im Gebet mit unseren Geschwistern im Nahen Osten und Nordafrika eins machen wollt. Nehmt die Gebetsanliegen mit in die Woche und schickt so etwas Hoffnung in die Region. Wenn ihr noch mehr über den Nahen Osten und auch über die Zentren der Hoffnung wissen möchtet, kann ich euch auch unser Format Geschichten von Gottes Wirken ans Herz legen. Momentan strahlen wir eine ganz besondere Staffel mit Rink, dem Koordinator für den Nahen Osten, aus, der ganz besondere Einblicke in die Region und Gottes Wirken vor Ort gibt. Ihr findet die Videos auf unserer Webseite und auf YouTube. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Team von Open Doors.
Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin